Stell dir mal vor, du stößt auf ein Dokument, das quasi die komplette Abschaffung unserer auf kalten Fakten basierenden Welt fordert.
Mhm.
Und an ihre Stelle soll dann eine Gesellschaft rücken, die wirklich einzig und allein von der Kunst regiert wird.
Das ist schon eine extrem radikale Prämisse.
Absolut. Und das Ganze wurde über mehr als 13 Jahre hinweg geschrieben, angetrieben von antiken Göttern, kosmischen Energien und, man glaubt es kaum, Hashtags.
Ja, das ist eine ziemlich wilde Mischung.
Total. Willkommen zu The Deep Dive. Wir machen heute eine ziemlich intensive intellektuelle Reise durch ein Manifest, das sich anfühlt, als würde man, eine verborgene Tür öffnen und plötzlich in einem völlig anderen Universum stehen.
Genau, einem Universum, das nach ganz eigenen, hochkomplexen Regeln funktioniert.
Lass uns direkt reinspringen. Was genau haben wir da vorliegen?
Also wir haben heute ein Dokument auf dem Tisch, das den eigentlich sehr unscheinbaren Titel Paideia 2825.pdf trägt.
Okay.
Verfasst wurde es von einem gewissen Kigan Torix, was offensichtlich ein Pseudonym für den eigentlichen Urheber Hinrik Tynkier ist.
Mhm.
Und wenn man sich da mal durch diese Seiten arbeitet, dann merkt man sehr schnell, dass das wirklich kein gewöhnlicher Text ist. Das ist ein gewaltiges, über Jahre gewachsenes gedankliches Konstrukt.
Ja, eine regelrechte Architektur aus Philosophie, Esoterik und antiker Mythologie, oder?
Absolut. Es ist der Versuch, eine völlig neue Realität zu entwerfen.
Um dich, der uns jetzt gerade zuhört, mal direkt in diese Atmosphäre reinzuziehen, müssen wir mit dem allerersten visuellen Eindruck starten.
Mhm, das Titelbild.
Genau. Auf der allerersten Seite sehen wir ein Foto. Und zwar, vor einem tiefschwarzen Hintergrund steht da eine dunkelblaue Vase. In dieser Vase stecken leuchtend gelbe, voll erblühte Narzissen. Es ist ein krasser, fast schon fluoreszierender Kontrast zu dieser Dunkelheit drumherum.
Richtig?
Und direkt unter diesem Bild steht ein kurzes, ziemlich kryptisches Haiku. Es lautet, farbiges Mondlicht, Paideia-Sonne, du Mitte, Treue der Erde.
Das ist wirklich ein extremes Kondensat.
Wie meinst du das?
Naja, dieser poetische Einstieg ist sehr bewusst gewählt. Er liefert uns quasi sofort die wesentlichen Motive des gesamten Textes. Also kosmische Symbole wie eben Sonne und Mond, dann die Suche nach einer zentrierenden Mitte und diese tiefe, fast schon archaische Verbundenheit zur Erde.
Okay, bevor wir aber anfangen, dieses Gedankengebäude jetzt weiter zu durchschreiten, müssen wir hier mal kurz einen sehr wichtigen Disclaimer platzieren.
Ja, das ist unerlässlich bei diesem Text.
Wenn man durch das Dokument blättert, stößt man unweigerlich auf eine, sagen wir mal, extrem eigenwillige Mischung aus tiefster Philosophie und teilweise sehr politisch aufgeladenen Begriffen.
Mhm.
Da ist dann plötzlich von einem BRD-Regime die Rede oder von einer Machtergreifung. Und für unsere heutige Untersuchung gilt ganz klar, wir treten hier nur als Beobachter auf.
Genau.
Wir ergreifen keine Partei, weder für linke noch für rechte Ideologien und wir machen uns dieses Weltbild oder die Terminologie in keiner Weise zu eigen.
Absolut nicht. Unsere Mission heute ist wirklich rein analytisch. Wir wollen einfach das Fundament, die Wände und das Dach dieses philosophischen Konstrukts verstehen.
Mhm.
Wir schauen uns an, wie dieses System funktioniert, warum der Autor genau diese teils extremen Metaphern wählt und welche psychologischen Mechanismen vielleicht dahinter stecken, wenn jemand so eine derart komplexe Weltsicht erschafft.
Genau, wir ziehen nicht in dieses Haus ein, wir studieren sozusagen nur die Baupläne.
Perfekt gesagt, ja.
Und der aktuellste Plan in diesem Dokument datiert auf den 28. Mai 2026. Torix verliert da gar keine Zeit und geht direkt an die absoluten Fundamente unserer Wahrnehmung.
Richtig, er beruft sich da sehr stark auf Goethe.
Aber nicht den Goethe aus dem Deutschunterricht, oder?
Nein, überhaupt nicht. Eher Goethe als Naturwissenschaftler und Erkenntnistheoretiker. Torix setzt dann einen Punkt an, der für unser heutiges modernes Leben extrem relevant ist.
Okay.
Er spricht von dieser harten Trennung zwischen dem Objektiven, also der messbaren Faktenwelt, und dem Subjektiven, also unserem inneren Erleben.
Mhm. Und er kritisiert dabei die sogenannte jakobinische Aufklärung.
Genau.
Das müssen wir vielleicht kurz auspacken. Mit Jakobinisch spielt er da auf die radikalste Phase der französischen Revolution an, richtig?
Ja, exakt.
Also so eine kalte, rücksichtslose und rein auf Vernunft basierende Logik, die alles andere verdrängt?
Im Grunde ja. Er sieht unsere heutige Zeit quasi als den ultimativen Endpunkt dieser kalten Logik. Wir leben ja in einer Welt, die komplett von Daten, Algorithmen und messbaren Fakten besessen ist.
Ja, das stimmt allerdings.
Und Torik sagt nun etwas sehr Interessantes. Er sagt, die objektive Ergreifung der Welt ist, naja, abgeschlossen. Wir haben das Objektive quasi durchgespielt.
Ach krass. Er will die Technologie also gar nicht abschaffen?
Nein, er verteufelt sie nicht. Aber er fordert eine radikale Kehrtwende für den menschlichen Geist. Er nennt das eine zweite Reformation. Und bei der sollen, ich zitiere, Objekt und Subjekt im Versuch verbunden werden.
Und diese zweite Reformation, die findet dann eben nicht mehr im Messbaren statt. Er schreibt da, es braucht die Machtergreifung der total existierenden, geistig absolut freien Individualität.
Ein unfassbar wuchtiger Satz.
Ja, total. Er fordert, dass die Kunst den absoluten Primat, also die absolute Vorrangstellung erhält. Die bloße ästhetische Subjektivität, die rutscht da auf den zweiten Platz.
Mhm.
Weißt du, wenn ich versuche, mir das greifbar zu machen, lass uns das mal mit einer Kamera vergleichen.
Okay, ich bin gespannt.
Stell dir vor, die objektive Welt, also die harte Wissenschaft, das ist der Kamerakorpus und das Objektiv. Wir haben jetzt Jahrhunderte damit verbracht, die Linse zu schleifen, den Sensor immer weiter zu verbessern.
Ja.
Die Kamera ist jetzt einfach perfekt. Sie fängt die Realität messerscharf ein. Und was Teurix uns sagt, ist quasi, leg den Schraubenzieher weg. Hört auf, an der Kamera rumzubasteln.
Mhm.
Wir müssen uns jetzt ausschließlich auf den Geist des Fotografen konzentrieren. Der künstlerische Akt an sich muss über allem stehen. Es geht nicht mehr um das Abbilden der Realität, sondern um den schöpferischen Akt, der die Realität überhaupt erst mit Sinn füllt.
Das ist eine fantastische Analogie. Und wenn wir bei diesem Bild bleiben, der Text fordert, dass dieser Fotograf nicht nur Bilder macht, sondern durch seine Bilder die Welt physisch verändert.
Okay, wie meint er das?
Torix spricht hier von einer autopoetischen Lösung. Autopoiesis, das ist ein Begriff aus der Systemtheorie und bedeutet Selbsterschaffung.
Aha.
Es geht um einen Akt, der rein aus sich selbst heraus entsteht. Und dieser Akt soll eine, er nennt das, sozialplastische Wirkung auf der Erde entfalten.
Sozialplastische Wirkung.
Genau. Die Kunst ist für ihn nicht einfach ein Bild an der Wand, sie ist das Werkzeug, mit dem unsere tatsächliche gesellschaftliche Realität wie eine Skulptur geformt wird.
Wahnsinn. Die Gesellschaft wird zum Kunstwerk.
Ganz genau.
Das ist wirklich ein faszinierender Gedanke. Aber wenn die Kunst die Gesellschaft formen soll, wie sieht diese neue Gesellschaft dann eigentlich aus? Und noch viel wichtiger, wer darf in ihr leben?
Das ist der Punkt, an dem der Text die reine Philosophie verlässt und ganz tief in die Antike abtaucht.
Okay.
Wenn wir da weiterlesen, stoßen wir in einem Eintrag aus dem Jahr 2018 auf den Begriff der Paideia. Der Begriff zieht sich eigentlich durch alles. Er steckt ja auch im Dateinamen und im Haiku.
Ja, Paideia-Sonne?
Richtig. Paideia ist im antiken Griechenland dieses Konzept der umfassenden Bildung und Erziehung. Es geht nicht um Faktenwissen, sondern um die Formung des idealen Menschen.
Mhm.
Und das Ziel dieser Paideia ist laut Torix die Arete.
Das ist das antike Wort für Tugend oder Vortrefflichkeit, oder? Also der ideale Zustand.
Genau. Und jetzt bindet Torix diese antiken Ideale an ein sehr spezifisches neues Konstrukt. Er schreibt, man erreicht diese Arete nur, wenn man Bürger des transzendentalen faustischen Goethe-Volkes wird.
Warte mal. Hier platzt einem ja fast der Kopf vor lauter Gegensätzen.
Ja, es wird komplex.
Wir haben gerade noch über antike griechische Ideale geredet. Und plötzlich springen wir mitten in die moderne deutsche Realität, oder wie?
Ja.
Torix sagt, dieses Goethe-Volk soll mit Hilfe einer goetheanistischen Plattform eine attische Polis, also einen antiken Stadtstaat, gründen. Und das ausgerechnet im Machtbereich des, wie er es nennt, BRD-Regimes.
Genau das steht da.
Wie passt denn dieses esoterische, tief poetische Vokabular mit so einer harten politischen Abgrenzung zusammen? Warum macht er diesen krassen sprachlichen Spagat?
Dieser Spagat erfüllt einen ganz bestimmten psychologischen Zweck. Er nutzt diese politische Härte, um eine absolute Grenze zu ziehen.
Eine Grenze wo zwischen?
Zwischen der äußeren, in seinen Augen feindlichen Welt, dem Regime, und der inneren, reinen Welt, die er erschaffen will. Das ist das klassische Motiv des Rückzugs in eine Enklave.
Ah, okay.
Er verknüpft dabei dann die Philosophie von Platon und Aristoteles durch etwas, das er die Akasha-gestützte Individualität nennt.
Akasha? Das kennt man ja eher so aus der Theosophie oder Anthroposophie. Diese Idee von einem kosmischen Weltgedächtnis, wo alles Wissen gespeichert ist.
Exakt. Und hier sehen wir seine Methode. Er nimmt das Konzept des antiken Staates, das ja sehr politisch war, und spiritualisiert es komplett. Es geht ihm um eine ästhetisch autonome Selbstbildung.
Also die Gründung dieser neuen Polis passiert gar nicht auf einer echten Landkarte?
Nein. Sie passiert durch die rigorose moralische Arbeit jedes Einzelnen an sich selbst, angebunden an dieses kosmische Wissen. Die elektronischen Papiere auf seiner Website sind quasi das Lehrmaterial dafür.
Okay, die Revolution findet also im eigenen Kopf statt.
Richtig.
Aber weißt du, je weiter man liest, desto mehr merkt man, diese innere geistige Evolution wird nicht gerade wie ein friedlicher Sonntagsspaziergang beschrieben.
Oh nein, ganz und gar nicht.
Logischer Kriegsbericht.
Die Sprache eskaliert da förmlich. Torix spricht von kunstrevolutionären Umstülpungen des Symbols aus der Imagination hinaus in die Vorhülle des Pluto.
Krass.
Wir betreten da ein regelrechtes Schlachtfeld. Er nennt diesen Prozess ganz offen Armageddon, also die Endzeitschlacht.
Und worum geht es bei dieser Schlacht genau?
Es geht um den Übergang der menschlichen Kultur. Er geht davon aus, dass wir aktuell noch in der, wie er sagt, unversiegelten fünften Kulturepoche stecken.
Okay.
Das Ziel ist der geistige Durchbruch in die sechste Kulturepoche. Diese neue Epoche soll Brückenköpfe in sogenannten matrixfreien Zonen errichten. Und um das zu schaffen, führt er eine extrem symbolträchtige Figur ein, die Rotgardistin.
Ja, hier hat das Dokument für mich wirklich den absoluten Höhepunkt erreicht. Lass uns das mal für unsere Hörer visualisieren.
Gerne.
Der Text sagt, diese Rotgardistin vereint in sich Ares, also den griechischen Gott des Krieges, und Aphrodite, die Göttin der Liebe und Schönheit.
Mhm.
Und diese unfassbare Kombination soll dann über den Styx fahren, also den Fluss der Unterwelt, um in das Reich der weißen Lilie einzudringen. Dort soll sie dann den Goethe oder die Goethe gebären, vielleicht sogar als eine neue Pandora.
Ja, das sind unfassbare Bilder.
Als ich das gelesen habe, dachte ich echt, das ist wie das Drehbuch zu einem krassen Sci-Fi-Fantasy-Epos. Eine in Rot gekleidete Garde, die Krieg und Liebe verschmilzt, um auf einem toten Fluss in ein neues Reich zu segeln.
Das ist enorm bildgewaltig.
Aber was bedeutet das für uns heute? Sollen wir physisch auf die Barrikaden gehen?
Die Versuchung ist natürlich groß, das wörtlich zu nehmen. Aber wir müssen das wieder auf die philosophische Ebene zurückholen. Es sind keine physischen Schlachten.
Sondern?
Es sind monumentale Metaphern für den unvorstellbaren Widerstand, den man überwinden muss, um so einen Paradigmenwechsel zu vollziehen. Denk mal an unsere hypervernetzte Welt heute.
Ja, das ist schwer, sich da rauszuziehen.
Genau. Um sich aus dieser Matrix zu lösen, reicht es halt nicht einfach mal ein bisschen weniger aufs Handy zu schauen. Er nutzt diese extremen Gegensätze, Ares gegen Aphrodite, Vorhölle gegen weiße Lilie, um diese gewaltige innere Anstrengung spürbar zu machen.
Mhm.
Er schreibt ja explizit, es geht um die reine Bewegung, das reine Streben.
Das reine Streben, es ist ja Goethe pur, oder? Das faustische Streben.
Faust ist das perfekte Stichwort. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Nur mit diesem absoluten, fast gewaltsamen Drang nach Erkenntnis gelingt laut ihm die Überfahrt über den Styx.
Okay, wir haben jetzt also diese gigantische Vision vor uns liegen, das Ende der kalten Aufklärung, die Akasha-Chroniken, das Goethe-Volk, Armageddon und eine Welt aus reiner Kunst.
Ja.
Die große Frage ist doch, wie bricht man so eine massive Vision auf den schnöden Alltag herunter? Wie organisiert man denn eine transzendentale Revolution im echten Leben?
Das ist der Punkt, an dem wir in die älteren Einträge des Dokuments schauen müssen.
Aus den Jahren 2013 und 2014, richtig?
Genau, wir reisen quasi in der Zeit zurück und sehen, wie er systematisch versucht hat, dieses Projekt aufzubauen. 2014 schreibt er, man müsse moralische Formen im Machtbereich des Pluto aufgreifen und im Sinne der Göttin der Reinheit, der Hygieia, umgestalten.
Erneut Mythologie.
Ja, er sieht da die Notwendigkeit einer stark strukturierenden, reinigenden Phase. Man kann ja nicht einfach eine neue Epoche ausrufen, man muss sie vorbereiten.
Und diese Vorbereitung ist extrem praktisch, oder? Im April 2014 erklärt er dann, dass Adepten, also die Leute, die Erkenntnis suchen, Anweisungen aus der allgemeinen Goetheanistik abrufen können.
Mhm.
Und zwar unter der Kategorie Didaskein, was griechisch für Lehren ist. Und weißt du, wie sie darauf zugreifen sollen?
Mit einem Hashtag.
Mit einem Hashtag. Hashtag Didaskein. Der Weg soll dann nach Neuweimar führen, was er als Einheit in der Vielfalt definiert.
Und an dieser Stelle gibt er aber auch eine sehr eindringliche Warnung mit auf den Weg. Er warnt ausdrücklich vor der mondenhaften Fantasie.
Mondenhafte Fantasie?
Ja, diese Fantasie neigt dazu, falsche Attribute zu poetisieren, wenn ihr die kosmische Sonnenkraft fehlt. Und da schließt sich der Kreis zu unserem allerersten Bild.
Ah, das Haiku. Paideia Sonne, du Mitte.
Exakt. Die Warnung vor der mondenhaften Fantasie ist der Kern seiner Methode. Er sagt damit quasi, es reicht nicht, wenn du dich in dein Zimmer setzt und dir spirituelle Welten erträumst.
Okay, das reicht nicht.
Nein, wer nur fantasiert, verliert sich in Illusionen. Diese philosophische Arbeit braucht eiserne Struktur. Sie braucht diese klärende Sonnenkraft, um die reine Imagination in etwas Reales umzuwandeln. Er nennt das Metamorphosieren.
Die Fantasie muss also gebändigt werden. Und wie macht man das heute? Offenbar durch Webseminare?
Ja, das ist der praktische Teil.
Im ältesten Eintrag von 2013 schreibt er ganz trocken, dass man parallel zum Aufbau einer, Achtung, transzendentalen Wählergruppe sogenannte goetheanische Sitzungen buchen kann. Und zwar über die Website gaia-seminar.de. Und dann, das ist wirklich mein absoluter Lieblingssatz im ganzen Dokument, kommt ein Nachsatz. Er schreibt, dass diese Website kurzfristig wegen Umstrukturierung offline ist.
Ja, das ist herrlich.
Ich musste das echt dreimal lesen. Im einen Moment sprechen wir über das Armageddon, über den Kriegsgott Ares auf dem Kotenfluss und im nächsten Moment reden wir über Twitter-Hashtags und einen Serverausfall. Wie zur Hölle passt das zusammen?
Es ist fast schon komisch, ja. Aber das zeigt eine fundamentale Eigenart moderner esoterischer Bewegungen. Wir haben hier einen Autor, der das absolut Kosmische denkt. Den Bauplan für eine völlig neue Zivilisation.
Ja.
Aber er lebt eben im 21. Jahrhundert. Um dieses Transzendente auf die Erde zu holen, um diese Treue der Erde aus dem Haiku zu leben, muss er es in die digitalen und bürokratischen Formen unserer Gegenwart pressen.
Er muss den Totenfluss digitalisieren.
Irgendwie schon, ja. Wenn du im antiken Griechenland eine Polis gründen wolltest, hast du ein Stück Land gesucht. Heute im digitalen Raum brauchst du halt eine URL.
Und Hashtags.
Und Hashtags. Selbst die revolutionärste philosophische Bewegung braucht am Ende einen Webadministrator. Das zeigt einfach, dass Torix dieses Manifest nicht als reine Fantasterei verstanden wissen will. Er sucht verzweifelt nach Instrumenten, um diese Theorie auf dem Boden der Tatsachen wirksam zu machen.
Okay, lass uns diesen gewaltigen Bogen mal schließen. Was bedeutet diese gesamte Reise für dich, wenn du dir das heute anhörst?
Das ist die entscheidende Frage.
Warum sezieren wir so ein verschachteltes Dokument? Wir haben gesehen, wie ein einzelner Autor über mehr als ein Jahrzehnt ein gigantisches intellektuelles Refugium erschaffen hat.
Mhm.
Er nimmt Goethe, vermengt das mit Platon, lädt es mit griechischer Mythologie und Akasha-Chroniken auf und gießt es schließlich in Hashtags und Seminare.
Und das Resultat ist wirklich ein Bauplan für eine Welt, die sich vom kalten Objektivismus komplett verabschiedet. Eine Welt, in der die freie individuelle Kunst die Herrschaft übernimmt.
Für mich zeigt das auf eine wahnsinnig eindrucksvolle Weise, wie intensiv der menschliche Geist nach Bedeutung sucht. In einer Welt, in der wir von Algorithmen erdrückt werden, verlangen wir nach einer großen Erzählung. Manche finden die im Sport, Torix hat sie sich einfach selbst erschaffen.
Ja, absolut.
Im Kern steht da doch die tiefe Sehnsucht nach einer Welt, die nicht wie eine Maschine funktioniert.
Sondern die ein vollendetes Kunstwerk ist.
Und wenn wir diesen Gedanken in unsere eigene Realität mitnehmen, drängt sich am Ende eine sehr provokante Frage auf.
Hau raus.
Torix fordert, dass die Kunst die absolute Vorherrschaft übernimmt. Spiel das mal als Gedankenexperiment durch. Stell dir vor, unsere Gesetze, unsere Wirtschaft und politische Entscheidungen würden nicht mehr nach Effizienz oder Logik getroffen.
Okay.
Was wäre, wenn jede Entscheidung rein nach ästhetischen, künstlerischen Prinzipien geformt würde? Wäre das das ultimative Utopie der absoluten Freiheit? Oder wäre es ein völlig unkontrollierbares Chaos, weil Kunst per Definition keine objektiven Regeln kennt? Was passiert, wenn der Fotograf aus unserer Analogie entscheidet, dass das Bild ohne uns einfach besser aussieht? Das ist ein Gedanke, den muss man erstmal sacken lassen. Wir hoffen, du hattest an unserer heutigen tiefgehenden Analyse von Neuweimar genauso viel Freude und intellektuelle Reibung wie wir. Denkt über die Kunst nach, lasst euch nicht von der Vorhölle des Pluto abschrecken und bis zum nächsten Mal.